Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvy
und Franziska Bartel.
Hallo.
So, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Face to Face, let's talk about aesthetics. Ich bin Franziska Bartel und an meiner Seite die charmante Dr. Alexandra Ogilvy.
Hallo Franziska, wir sitzen hier im Skiurlaub, wir dürfen es ruhig so sagen. Ja. Wir nutzen unseren gemeinsamen Skiurlaub für Podcast-Folgen und sitzen hier in einer sehr inspirierenden Umgebung, kann man sagen, in Mariaalm am Steinernen Meer, haben einen herrlichen Skitag hinter uns und haben uns auch über das unterhalten, was wir so die letzten Wochen gemacht haben.
Genau, weil die Alexandra ist sehr viel in der Welt unterwegs, weil ihre zweite Leidenschaft nach dem Podcast eigentlich sehr eher umgekehrt, ist die ästhetische Dermatologie und das schon seit über 25 Jahren. Und da gibt es einen bestimmten Kongress, der war jetzt Ende Januar in Paris. Was hast du da gemacht?
Paris ist im Winter, Ende Januar, eigentlich immer das Stell dich ein der Schönen und die, die andere schön machen wollen und dürfen.
Also ist schon auch ein bisschen Schaulaufen mit bei.
Unfassbar. Also das ist... Es findet kaum seinesgleichen. Es gibt noch einen zweiten, der ist immer in Monaco im Frühling. Aber die sogenannte IMCAS, die International Masterclass on Aging Skin, ist der Kongress weltweit.
Ich habe gelesen, irgendwie 18.000 Teilnehmer. Das ist schon ganz schön irre, ne?
Es ist insane, wie man so schön sagt. Es sollen sogar 20.000 dieses Jahr gewesen sein. Es kommt alles zusammen. Es sind natürlich nicht nur Ärztinnen und Ärzte, die in der ästhetischen Medizin tätig sind, sondern zu diesen 20.000 oder 18.000 kommen die ganzen Aussteller, weil es kommen aus aller Welt alle die Geräte, Produkte.
375 Aussteller habe ich. Also du siehst, ich bin auch vorbereitet.
Du bist super vorbereitet. Und ich glaube, mit den 375 sind nur die Stände gemeint, nicht die Personen, die dann diese Stände befüllen oder bevölkern. Und ja, das ist gigantisch.
Das Interessante bei der IMCAS ist ja, man geht dahin, also man schafft es, glaube ich, auch gar nicht, die komplette Industrieausstellung durchzugehen und sowas. Aber man hat so seine bewährten Sachen, zu denen man hingeht. Man guckt sich vorher das Programm an und denkt sich, dazu möchte ich was wissen, weil die sich auch wirklich an Trends und Zukunftsvisionen rantrauen. Ist das richtig? Und du hast uns was mitgebracht heute.
Es ist ratsam, sich vorzubereiten, das Programm vorher nicht gelesen zu haben, führt dazu, dass man sich verläuft und verfranst und überhaupt nicht mehr weiß, wo man überhaupt was findet und hört. Man hat tendenziell ohnehin immer den Eindruck, man ist gerade in einer super spannenden Session, aber oben rechts, links verpasst man eine mindestens genauso spannende. Man kann das dann sich remote alles zum Glück nochmal angucken, aber das ist schon ein bisschen schwierig. Deswegen, ich hatte mich so ein bisschen fokussiert und wollte vor allem gucken, was ist wirklich neu oder was ist sehr dominant? Welcher Trend springt mir so dominant ins Auge und von welchem kann man dann ableiten, dass er vielleicht Bestand haben wird? Wir kennen das ja alle, es gibt so Sachen, die werden dann mal hochgekocht und dann werden sie doch wieder nicht mehr so.
Dann plötzlich hört man gar nichts mehr davon, also hatte ich auch schon. Also ich bin ja jetzt auch schon seit fast 15 Jahren dabei.
Kannst du dich erinnern, es gab doch mal dieses Verfahren, das diskutiert wurde mit Kälte.
Frotox, oder wie das hieß.
Genau, Frotox. Mit Kälte die Nerven, die Muskeln innervieren, die zu dem Frowning führen, also zu dieser Zornesfaltenbildung.
Also die Muskel hier an der Schläfe, ne?
Genau, den quasi zu inaktivieren, den Nerv zu inaktivieren, sodass er den Muskel nicht mehr stimuliert und damit dann auch diese Zornesfalte. Und das ist mal
sowas von gefloppt, ne? Da selbst ich als Nicht-Medizinerin dachte mir, es kann doch nicht so clever sein. Ich meine, Nerven können regenerieren, das wissen wir. Aber wenn man den Nerv jetzt 6, 7, 8 Mal bewusst schädigt, das kann doch nicht gesund sein, habe ich mir so gedacht. Für mich. War dann auch ganz froh, als es wieder verschwunden ist.
Ich glaube, es sollte auch nicht gesund sein, sondern es sollte ja eine dauerhafte Lösung des Problems sein, wenn man das als Problem bezeichnen möchte. Aber vor allem, was ich so gehört habe, war das Thema Schmerz überhaupt nicht in den Griff zu kriegen. Das muss eine so unbeschreiblich schmerzhafte Prozedur gewesen sein. Und genau, solche Sachen.
Wer schön sein will, muss leiden. Nicht immer.
Genau.
Ja, genau. Aber du hast uns was mitgebracht. Was sind denn die Hot Topics, die du von der IMCAS dieses Jahr mitgebracht hast?
Also, was auffällt, ist ein Hauch von Trend zurück zu mehr Natürlichkeit. Weil, was man ja auch sagen muss, es ist ja keine Messe für Patientinnen und Patienten, um sich zu informieren. Es ist eine absolute Fach. Genau. Aber auch wir als Community der Ärztinnen und Ärzte spiegeln natürlich die Trends wieder personalisiert. Heißt, man hat in den letzten Jahren schon einen Trend zu unglaublich stark gefüllten Gesichtern gesehen, immer größer werdenden
Lippen. Also diese Pillow Faces oder wie das heißt, ja, ne? Also dieses Overfilling mit Hyaluronsäurefillern zum Beispiel, ja, oder anderen Fillern.
Facial Overfill. Ja. Und da hat man den Eindruck, geht auch unter uns Anwenderinnen und Anwendern der Trend wieder mehr zurück.
Das sieht man doch jetzt auch in Hollywood. Also jeder, der die Gala, die Bunte oder sonst irgendwas liest, sieht eine Jennifer Aniston, sieht einen unglaublich gut aussehenden, verjüngten Brad Pitt, der ja besser aussieht denn je und seinen Typ nicht verlassen hat. Also so empfinde ich das zumindest. Oder auch eine Lindsay Lohan, die ja eine Zeit lang richtig schlimm ausgesehen hat. Die sieht echt wieder gut aus. Und da frage ich, wie machen die das?
Also das ist genau das Pendant dazu. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen bei den Kolleginnen und Ausstellerinnen wieder. Und der Trend geht ein bisschen zurück von diesem stark verändernden Filling zu mehr den regenerativen Verfahren, sei es durch energiegetriebene Geräte, Laser und andere Geräte oder Biostimulatoren. Heißt, einer der Trends, der in dem Kontext Back to More Natural und eher so natürliche, erhaltende, präventive Maßnahmen geht parallel mit natürlich dem Hype. Das kann man schon sagen, wobei Hype immer heißt, dass es hochkocht und wieder runter, mit dem Trend zu den wirklich sehr, sehr, sehr gut untersuchten und inzwischen einfach sehr, sehr advanced und ausgeklügelten biostimulatorischen Verfahren. Also die biostimulatorischen Substanzen dominieren fast über die Filler. Das heißt Calciumhydroxylapatit, da gehen wir ja auf jeden Einzelnen nochmal in einer eigenen Folge ein, weil das ist echt viel.
Muss man das selbst auch aussprechen können?
Das kannst du ja nochmal ein bisschen üben. Aber das hast du doch schon mal ganz gut.
Ich habe sehr lange geübt. Ich kann es. Calciumhydroxylapatit.
Lass nochmal hören.
Calciumhydroxylapatit.
Das ist perfekt.
Aber ich musste sehr, wie bei Kryolipolyse, das ist auch so ein Wort, da bin ich 20.000 Mal drüber gestolpert.
Ein Knoten in der Zunge unterwegs.
Also Biostimulatoren, sprich alles, was mich selbst, also meine eigenen Mechanismen anspricht, sich selbst zu heilen oder neu zu bilden.
Hilfe zur Selbsthilfe.
Okay.
Sage ich immer. Hilfe zur Selbsthilfe, da ansetzen, wo die Haut in dem Fall ja meistens oder eben die Gewebe, die Kontur bilden, das können natürlich auch Knochen und Fettgewebe sein, nicht mehr so viel Substanz produzieren oder nachlassen, da quasi den Motor wieder anzuschmeißen und eigenes Gewebe zu bilden.
Was ich damit aber nicht kann, ist Volumen geben, oder?
Ja, zu einem gewissen Grad, je nachdem mit welchem Biostimulator man arbeitet, schon. Also gerade Poly-L-Milchsäure ist ja schon sehr lange eigentlich im Markt. Oder auch Calciumhydroxylapatit, da haben wir vor 18 Jahren schon eine Zulassungsstudie für diese eingefallenen Wangen unter bestimmten Therapeutika, die für AIDS-Patienten eingesetzt wurden, HIV-Patienten eingesetzt wurden. Man kann die Biostimulatoren, wenn man sie anders verdünnt und in anderen Volumina, in andere Schichten einbringt, auch als Füllstoff, als Filler, also konturgebende oder volumenkompensierende Filler nehmen, aber muss das nicht, sondern kann auch ihre Fähigkeit nutzen, dass sie eben anschmeißen, was der Körper gerade ein bisschen weniger selber produziert hat und das dann quasi als Katalysator für Erneuerung.
Also da steht ja, über allem steht ja Injectables, ne? Also alles, was ich injizieren kann, Injectables ist auch so Neudeutsch, aber wird man jetzt immer häufiger hören. Zu Injectables zählen Hyaluronsäurefiller, diese ganzen Biostimulatoren, die du gerade angesprochen hast.
Da muss ich jetzt ganz kurz nochmal eingrätschen. Entschuldige, dass ich das jetzt erst sage. Was man nicht vergessen darf, einer der längst untersuchten und auch wirksamsten Biostimulatoren ist übrigens auch die Hyaluronsäure. Ja? Hyaluronsäuren sind auch Biostimulatoren. Sie werden nur primär auch als volumengebende Substanzen eingesetzt und werden deswegen eher so als Filler wahrgenommen. Sie haben aber eine erhebliche biostimulatorische Kapazität auch.
Okay, ich denke, dass das Hyaluronsäure-Filler ist ja nach wie vor noch der am häufigsten verwendete Filler. Ja. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege.
Inzwischen ja, nachdem es kein Kollagen mehr zugelassen gibt und Silikon
hat ja auch gewisse Vorteile, ne? Also zum Beispiel, dass man es korrigieren kann, dass es sich selbst auch wieder abbaut. Das haben ja andere Filler wie Calciumhydroxylapatit zum Beispiel. Da muss man vorsichtig eher mit umgehen, weil zu viel kann nicht einfach so wieder
sich abbauen. Es baut sich langsamer ab. Also gerade wenn du Calciumhydroxylapatit ansprichst, ist es auch ein abbaubarer Füllstoff, ganz wichtig.
Aber
kein
langsam.
Permanenter. Deutlich langsamer, was Vor- und Nachteile haben kann. Mhm. Deswegen, man muss wissen, was man für welchen Bereich einsetzt. Klassischer permanenter Filler wäre Silikon und Silikon ist wirklich als injizierbarer Füllstoff wirklich obsolet.
Das ist doch das, was man bei diesen ganzen 90er Jahren völlig überbehandelten Damen gesehen hat. Eine ist jetzt jüngst verstorben, diese Katzenfrau oder Tigerfrau Jocelyn Wildenstein. Die war ja auch völlig überbehandelt und ich glaube, dass bei der auch viel Permanent-Filler zum Einsatz gekommen sind und dann bilden sich doch da überall Knötchen und das muss eigentlich rausoperiert werden und so wird ja in Deutschland eigentlich de facto gar nicht gemacht. Ne?
Wird nicht mehr gemacht zum Glück, weil es einfach mit der Entwicklung dieser sehr viel besseren, sehr viel besser, auch wir nennen es biokompatibel, also verträglich in unserem biologischen System wie Hyaluronsäuren oder eben auch Calciumhydroxylapatit, Polymilchsäure, Polynukleotide. Das kommt natürlich dem körpereigenen viel näher und ist deswegen einfach sicherer und besser.
Okay, wir halten fest, Trend Nummer 1, Trend. Injectables, hier back to nature, natürlicher Look, sein eigenes Gesicht nicht verlassen, sondern einfach die positiven Eigenschaften rausholen.
Genau, das ist ein wesentlicher, also ich würde sagen Trend 1, ein Hauch zu mehr Natürlichkeit, Trend 2, Biostimulatoren all over. Und da kommt jetzt eins noch ins Spiel und das muss ich erwähnen, weil es war so dominant. Es gab kein Stockwerk, keine Nische, keinen Stand, gar nichts, keine Firma, die nicht einen wirklich innovativen Biostimulator auf dem auf dem Tablett hatte, im Angebot hatte. Und das sind die Exosomen. Und Exosomen sind kleine Bläschen, kleine Vesikel, die man lange Zeit als eigentlich so die Abfallentsorgung der Zelle immer missverstanden hat, dachte da.
Belächelt hat, oder?
Ja, so ein bisschen. Ja. Oder wirklich auch nicht richtig wusste. Mhm. Man hat gewusst aus der Zellbiologie, dass die wie so Shuttle aus der Zelle rausgehen. Das sind so Bläschen, die durch die Zellmembran dann so ausgeschleust werden können und dachte, da entledigt sich die Zelle der überflüssigen Dinge, bis man zunehmend erkannt hat, dass das eigentlich Botenstoff-Shuttle sind, dass die zwischen Zellen hin und her sausen und mit wichtigen Informationen bepackt sind.
Das sind
und
quasi die Kommunikatoren zwischen den Zellen.
Ganz genau. Und die haben erhöhte oder hohe Konzentration an Signalmolekülen, die eben auch diese regenerativen Prozesse anstoßen. Weswegen Exosomen ein wirklich smartes und sensationell wirksames Konzept sind mit einem ganz, ganz speziellen Vorteil. Man muss sie nicht unbedingt tief injizieren.
Wollte ich gerade fragen, wie macht man das? Schmiert man die auf die Haut drauf? Werden die injiziert? Ich habe schon so viel von Exosomen gehört, aber wenig. Wie wird es gemacht und was genau ist der Benefit?
Ja.
Also man hört es überall, aber wenig
Aufklärung. Der Benefit ist sicherlich auch unterschiedlich, je nachdem, woher man die Exosomen gewinnt. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber sie können aufgrund ihrer biologischen Grundausstattung eben in die Haut eingeschleust werden und können sich so verbinden mit der Zellmembran, dass man sie gar nicht injizieren muss. Man kann sie tatsächlich auch von außen aufbringen und sie dringen in Tiefen ein und machen ihren Job da, wo sie ihn tun sollen, ohne dass man Nadeln braucht.
Wollte ich gerade fragen, ohne ein Microneedling vorher, ohne eine Laserbehandlung, man kann das einfach, weil die Moleküle so mini sind, dass sie einfach durch die Haut durchdiffundieren? Oder wie muss ich mir das
liegt
vorstellen?
Gar nicht an der Größe, sondern das liegt an dieser Verpackung. Die Verpackung ist so gedacht, dass sie auch an der Zelle quasi sich so andockt und eingeschleust wird, dann quasi wie so ein Bläschen umschlossen wird und reinrutscht.
Man könnte sagen, Exosome sprechen wirklich mit jedem.
Die sprechen mit jedem, die sind super kommunikativ und sie können eben auch durch die Hautbarriere eindringen. Man kann sie natürlich auch super im Kontext mit Needling-Verfahren, mit fraktionierten oder ablativen Laserverfahren einsetzen. Da gelangen sie dann nochmal an andere Orte ihres Wirkens. Aber was entscheidend ist, sie unterscheiden sich natürlich je nachdem, woher man sie gewinnt.
Okay.
Und das ist jetzt ein Punkt, der war auch auffällig, weil das war auch überall zu sehen und auch manchmal so ein bisschen verwirrend. Es gibt Exosomen, die aus Pflanzenstammzellen gewonnen sind. Es gibt Exosomen.
Welche Pflanzen?
Ja, das sind verschiedene Pilze. Okay. Und die werden dann, können sehr genau dann analysiert werden auf ihre Inhaltsstoffe, die in den Vesikeln drin sind. Und es gibt aber auch, und da kommen wir jetzt zu einem wichtigen und ein bisschen heiklen Thema, weil das viel auch mit der Regulation der Märkte weltweit zu tun hat, die sind nicht überall gleich reguliert. Also du kannst in einigen Ländern zum Beispiel Exosomen auch verkaufen, die aus menschlichen Stammzellen gewonnen sind. Das ist in Deutschland zum Beispiel verboten.
Okay.
Und da muss man dann schon ein bisschen genauer hingucken, woher man seine Exosomen bezieht, wo die Firma unter welchen Voraussetzungen, welchen regulatorischen Limitationen oder eben auch zum Schutz der Verbraucher etwas laxeren oder strengeren Regeln produziert. Tatsächlich will ich jetzt auch nicht einen speziellen Markt oder Erdteil da irgendwie in Verruf bringen, aber man muss sagen, es gibt unterschiedliche Regeln, unter denen
Exosome gewonnen werden.
Allgemein, ja. Alle Produkte auf den Markt kommen. Und da sind wir in Europa und auch in den USA natürlich schon mit sehr, sehr strengen Auflagen auch unterwegs zum Schutz der Verbraucher und der Patienten. Und das kann in anderen Märkten anders sein. Und da gibt es unter Umständen Produkte, das muss man sich dann genau überlegen und genau angucken, wo die herkommen und wie die, aus welcher Quelle die gewonnen haben.
Ich bin ja die knallhart nachfragt, wenn sie eine Frage hat. Und ich glaube, viele haben aufgehorcht, als du gesagt hast, aus menschlichem Gewebe. Sind das lebende Menschen oder sind das Menschen, die vielleicht ihren Körper der Wissenschaft zur Verfügung gestellt haben?
Nee. Das kann man sich tatsächlich aus lebenden Organismen vorstellen. Das kannst du aus Plazentagewebe, aus Nabelschnurblut zum Beispiel, so wie man eben auch Stammzellen gewinnt. Okay. Ja, du kennst ja diesen Trend. Eigentlich sind die Exosomen nur die smarte Weiterentwicklung der Stammzelltherapie, weil man dann realisiert hat, das wirksame Prinzip einer Stammzelltherapie sind eigentlich die Exosomen da drin.
Das bringt mich jetzt drauf. Ich habe nämlich tatsächlich schon mal was dazu gelesen, dass Ärzte das anbieten und sagen, das haben sie aus dem Eigenblut gewonnen. Dann ist es aber wiederum kein Problem, oder? Wenn es von mir selbst kommt, wie bei PRP, dem Vampirlifting.
Ja, genau. Also da tatsächlich habe ich auch eine Firma entdeckt. Ich bin da wirklich so ein bisschen, eigentlich ist es ja immer deine Aufgabe, so eine Recherche-Spürnase zu sein. Ich habe dich versucht, bestmöglich zu ersetzen und bin da auf der Suche gewesen und habe eine Firma gefunden, die ein Mini-Zelllabor einem quasi dann hinstellt und einem Arzt, einer Ärztin ermöglicht, aus Patientengewebe eigene Exosome zu generieren und die dann wieder zurückzugeben. Dann hat man natürlich dieses Problem umgangen, dass man irgendwelche Fremd-DNA auch
einbringt. Und dann ist es logischerweise auch sehr gut verträglich, oder?
Das sollte auch gut verträglich sein. Das ist immer mit der Auflage verknüpft, dass du als anbietender Arzt, Ärztin eine Auflagen erfüllen musst und das auch beim Gewerbeaufsichtsamt gemeldet haben musst und das dir genehmigen lassen musst. Das ist in unserem Fall in München ist das dann, muss man das an die Regierung auch melden. Ja. Übrigens auch, wenn man PRP anbietet. Also auch dieses Prozedere muss man da auch machen. Was ich daran ein bisschen schwieriger finde, als wenn man jetzt käufliche Exosomen nimmt, dass du, und das ist auch das, was man beim PRP sagen muss, dass du keine Standardisierbarkeit hast. Wie ist die Qualität der Exosome, die du jetzt aus mir oder aus dir rausholst?
Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine richtig harte Woche hinter mir hatte, zum Beispiel Oktoberfest und danach zum PRP kommen, könnte der Schuss auch nach hinten losgehen?
Oder, je nachdem, wie wir unseren Skiurlaub hier verbringen oder unseren Après-Ski-Teil.
Habe ich verstanden, mache ich nichts
und
danach.
Und auch die Menge, du misst ja dann nicht, wie viele hast du da jetzt wirklich drin, während wenn du ein Produkt erwirbst, dann weißt du, dann bietet dir der Hersteller eine absolut wasserdichte, hoffentlich korrekte Analyse von dem, was er dir da verkauft und was da drin ist und hast natürlich dann auch jedes Mal die gleiche vorhersagbare.
Danke, ich habe es jetzt deutlich besser verstanden. Ich hoffe, unsere Follower, Zuhörer, Zuhörerinnen auch. Wenn nicht, stellt euch nicht an, stellt uns Fragen. Genau, wir sind immer für euch da, könnt ihr über unseren Instagram-Account machen. Also Fragen sind immer herzlich willkommen. Wir lieben es, wenn ihr nachfragt, weil dann haben wir unseren Job nämlich nicht richtig gemacht und nicht gut genug erklärt.
Ja, und das wollen wir ja, das ist ja eigentlich das Hauptziel, dass wir hier die willst du es nochmal sagen? Die Machete im Beauty-Dschungel sein wollen.
Nee, also, ich finde es auch schön, wenn du das mal sagst.
Beauty-Dschungel trifft Imkas natürlich ins Mark, würde ich sagen. Ja. Einen größeren Dschungel als die Imkas kann man sich fast nicht vorstellen.
Da muss
vorstellen.
Man sich selbst als Pro, nämlich als Arzt, durchkämpfen, oder? Und
total.
Gucken, wo trennt sich die Spreu vom Weizen.
Total.
Apropos Spreu vom Weizen, du hast noch einen anderen Trend mitgebracht. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr unübersichtlicher Markt, was die Hersteller angeht. Also, woher kommt der? Welche Zertifizierungen gibt es? Laser und EDBs. EDBs sind ja Energy-Based Devices. Es ist ja sehr viel Englisch mittlerweile auch in eurem Bereich. Das ist auch ein Trend von der Imkas gewesen, oder?
Es gibt immer eine große Anzahl von Ausstellern von solchen Firmen, die Gerätehersteller sind. Und da muss man sagen, geht die Entwicklung natürlich auch rasant voran. Und die Geräte, die angeboten werden, tragen natürlich auch dem Rechnung, was so der Markt an Bedarf generiert. Das heißt, das, was nachgefragt wird, wird dann auch mit den entsprechenden Geräten unterstützt. Und viele Patientinnen und Patienten wollen eben nicht mehr diese ganz langen Ausfallzeiten nach Laserbehandlungen oder so ganz krasse Nebenwirkungen wie nässende, offene, krustige Haut, die sie nicht gesellschaftsfähig machen.
Ich wollte gerade sagen, die wollen rausgehen und eigentlich soll es keiner sehen, aber der Effekt sollte möglichst groß sein.
Ja, das ist natürlich, da muss man natürlich sagen, was hilft, hat eben auch mal eine sichtbare Ausfallzeit. Aber der Trend, und das ist jetzt genau das, worauf du hinaus willst, geht dazu Kombinationsbehandlungen. Und es gibt ja jetzt gerade aus Korea auch diesen Trend des Laser-Stackings. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Laser-Stacking ist ein ganz großer Trend, gerade auch in Südkorea, wo verschiedene Laser in einer Sitzung gleichzeitig im gleichen Areal angewendet werden.
Das bedeutet, davon habe ich schon gehört tatsächlich. Ich kannte nur diesen Begriff nicht.
Mhm, das ist Laser-Stacking. Und auch die Geräte, die ausgestellt werden und die neu entwickelt werden, zielen immer mehr darauf ab, dass du mit einem Gerät oft verschiedene technologische Möglichkeiten hast, die dir erlauben, unterschiedliche Zielstrukturen dann auch zu
Das nennt sich dann
adressieren.
Plattform, ne? Also wenn ein Laser mehrere Aufsätze zum Beispiel hat, das muss ich auch erst lernen. Also dachte mir, was wollen die denn mit Plattform? Ich stelle mich doch da nicht hin. Also weil ich kenne das Wort Plattform in einem anderen Zusammenhang.
Ja.
Ich habe eine Plattform, ich präsentiere jetzt hier was. Aber eine Laserplattform ist tatsächlich ein Laser und die gibt es ja tatsächlich auch schon ein bisschen länger in Deutschland. Ich glaube, die werden aber immer effektiver. Ne?
Ja, genau. Also das sind diese Maschinen, auf denen du dann mit verschiedenen Wellenlängen und verschiedenen Technologien mehrere Laser andocken kannst und mit denen du unterschiedliche Ziele verfolgst.
Zum Beispiel Härchen oder Äderchen oder die Narben,
Pigmente,
Hautverjüngung.
Genau. Und das hängt dann mit unterschiedlichen Parametern zusammen. Das ist die Wellenlänge, das ist die thermische Energie, die da abgegeben wird. Also Laser ist natürlich viel Physik, muss man sagen.
Das
Laser
ist nochmal ein Thema für sich selbst.
Ein riesiges
auch, ne?
Thema. Ja. Und jeder einzelne Laser verdient eine eigene Podcast-Folge eigentlich. Generell aber Trend, weil wir jetzt bei den Trends waren, Trend zu mehr Kombinationen und dadurch mehr auch individuelleren Anpassungsmöglichkeiten an das Bedürfnis der einzelnen Patienten.
So, wir wissen ja, Laser ist nicht gleich Laser. Was sind jetzt eigentlich Energy-Based Devices?
Energy-Based Devices sind, sagt ja der Name, auch auf energetischer Quelle beruhende Applikatoren, die aber eben nicht mit Licht arbeiten.
Also Geräte, die mit Energie arbeiten.
Genau, die mit Energie arbeiten, dass jetzt kein Licht ist und ein Laser darf sich ja auch nur Laser nennen, wenn er nur das Licht einer einzigen Wellenlänge ausgibt. Schon wenn du so ein leichtes Spektrum um 560 Nanometer zum Beispiel emittierst, sagt man da ja, darf sich das Gerät nicht mehr Laser nennen, sondern muss es sich zum Beispiel Blitzlampe nennen oder Intense Pulse
Light. Klingt sehr, sehr kompliziert.
Es
ich glaube, das klammern
ist
wir jetzt aus.
Eigene Wissenschaft. Ja. Deswegen hätte man einen eigenen Kongress auch für machen können, hätte auch eine Woche locker gefüllt. Aber ich habe mir nur mal so einen Überblick verschafft und da gesehen, dass der Trend eben zu diesen Kombi-Verfahren und Kombi-Devices auch geht.
Genau. Okay, zu den Energy-Based Devices, weil wir jetzt sind wieder zurück zu den Lasern gekommen, zählen zum Beispiel Radiofrequenzenergie oder auch LEDs zum Beispiel? Oder?
Ja, genau.
Okay.
LEDs auch, die arbeiten natürlich auch mit Licht. Und da gibt es ja dann von denen, die du im ärztlichen Bereich einsetzt, professionell überwacht, bis zu denen, die du auch zu Hause einsetzen kannst. Und die je nach Wellenlänge, die sie abgeben, schon auch messbare gute Ergebnisse erzielen, sowohl was die Kollagenerneuerung angeht oder auch die antientzündliche Wirkung. Also wir setzen es auch viel ein in unseren fachkosmetischen Behandlungen nach einer Peeling-Behandlung, nach einer Laserbehandlung, nach einer Needling-Behandlung.
Gut, du hast uns jetzt die News von Injectables, also Filler, Biostimulatoren und Co. mitgebracht. Wir hatten die Exosomen, auch ein großes Thema.
Was ich natürlich nicht erwähnt habe, auch bei Botox gibt es ganz viel Neues, eine neue Indikation, neue Präparate. Machen wir eine eigene Folge.
Ja, weil das
okay,
ist
versprochen. Auch Botulinumtoxin ist nicht stehen geblieben.
Ja.
Gibt neue geile Produkte und es gibt vor allem auch neue Indikationen, wo man zugelangt.
Ja. Okay. Gab es denn irgendwas, wo du sagst, puh, das habe ich jetzt da gesehen, ja, ist eigentlich gut, aber eigentlich auch wieder nicht?
Ja, und zwar, es ist jetzt auch nicht neu erfunden worden, KI. Also dass das Thema
künstliche Intelligenz
oder AI, Artificial Intelligence, so dominieren würde, hatte ich mir, eigentlich hätte man sich's vorstellen können, weil es dominiert ja seit kurzem auch so alle sehr unseren Alltag, dass es schon widersinnig gewesen wäre, wenn es da keinen Einzug gehalten hätte. Aber dass es alle Bereiche auch so dominiert, hat mich schon erstaunt. Oder es hat mich auch so ein bisschen nervös gemacht zu sehen, dass es viele Tools gibt. Etliche gibt es ja schon lange und die hat man einfach nie so proklamiert als künstliche Intelligenz unterstützt. Ja, wir haben seit ewigen Zeiten Analyseprogramme für unsere Hautkrebsvorsorge,
die
ja,
ne?
auch damit arbeitet, genau. Oder auch unsere Hautanalysegeräte arbeiten natürlich mit KI-Tools oder Elementen. Was aber neu ist, dass es viele Firmen gibt oder viele Anbieter, die einem auch Geräte oder Programme anbieten, die vor einem ästhetischen Behandlungsplan eine Gesichtsanalyse machen und eine genaue Analyse des Ist-Zustands und einem dann ein Programm auswerfen und da eine Datenbank dahinter legen, die aber ja dann eine Voraussetzung zugrunde legt, dass es ein ideales Gesicht geben müsse, an das es sich anzunähern gilt.
Okay.
Und das hat mir richtig ein bisschen Angst gemacht, Franziska. Das ist ja so, also es ist natürlich so ein bisschen
ich habe auch, Fragen.
Ja, philosophisch oder ja, ethisch, das muss man sich ja schon fragen. Das macht ja auch was mit unserer Wahrnehmung, wenn wir immer mehr scheinbar perfekte Gesichter sehen oder immer mehr Symmetrie oder immer mehr nur geschwungene Augenbrauen oder nur volle Lippen oder nur hohe Wangenknochen. Und muss es wirklich für eine Patientin oder einen Patienten so verlockend sein, dass man weiß, die Ärztin oder der Arzt errechnen das, was gut für mich ist im ästhetischen Behandlungsplan? Ich bin mir nicht so sicher.
Die Frage ist eben, also und da bin ich zu wenig im Thema drin, wie errechnet die KI das Optimum für einen selbst? Gibt es da einen goldenen Schnitt, den man ja auch aus der Kunst kennt, an dem sich alles orientiert? Oder ist der Durchschnitt aller Teilnehmer, weil KI speist sich ja immer durch das, was eingegeben wird. Oder ist es ein Durchschnittsmensch, der entsteht, wenn sich 50 Menschen zum Beispiel da einloggen, ein Foto von denen da ist und dann wird es, aber letztlich ist es ja doch immer ein Schönheitsideal, an dem das gemessen wird, richtig?
Genau. Und ich muss sagen, da bin ich nicht in die einzelnen Programme in die Tiefe überhaupt eingestiegen. Das wäre viel zu viel gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass es solche und solche gibt. Tatsache ist, wie du es erklärt hast, es muss gespeist werden. Aus welchen Quellen sich diese Daten speisen, weiß ich nicht. Das muss man sich mal angucken und muss man sich mal von echten Experten. Da laden wir uns mal jemanden ein. Was hältst du davon? Wir
das
laden uns
super.
Da mal einen Gast dazu ein. Was ich aber weiß, was schon viel älter ist, dass es Untersuchungen dazu gibt, was, wenn du zum Beispiel so College-Studierenden, das sind interessante Studien, College-Studierenden tausende von Bildern, die du dann am Computer manipulierst, vorlegst und nach Attraktivitätsabstufungen fragst, dann wird eigentlich oder wurde lange Zeit eigentlich so ein Durchschnittsgesicht als am attraktivsten gewertet.
Ja, ja, die kennt man ja, diese Studien, ne?
Weil Abweichungen von so dem groben Durchschnitt werden oft so ein bisschen als irritierend empfunden. Und wenn du es aufs rein Biologische zurückführst, und das ist ja wirklich fast schon evolutionsbiologisch Darwin, du möchtest ja, Attraktivität hat ja immer was mit potenziellem Verpaarungspartner zu tun, mit dem du dann möglichst gesunde Nachkommen zeugst. Und wenn da zu deutliche Abweichungen von so einem Durchschnitt, von so einem Mittelwert sind, dann könnte das ja auch suggerieren, dass da keine gesunde Nachkommenschaft zu erwarten ist. Also so rein instinktiv biologisch ist so eine ganz weirde Abweichung von der Norm oder vom Durchschnitt eigentlich nicht das, was als attraktiv wahrgenommen wird. Aber, und da werden wir uns auch mal jemanden zu holen.
Es rattert gerade in mir, also weil ich weiß noch,
Verändern. Das kann sich verändern. Durch Sehgewohnheiten kann man das auch steuern. Und dann nimmst du plötzlich etwas als attraktiv, weil normaler war oder durchschnittlicher, weil es einfach so oft künstlich erzeugt worden ist.
Also ich sehe jetzt gerade, also in mir spielen sich mehrere Filme ab. KI bei der Hautkrebsanalyse, super, oder?
Ganz
also das
wichtig.
Erleichtert den Job, es erleichtert die Früherkennung etc.
Oft besser als das menschliche Auge, muss man sagen.
KI in der Ästhetik sehe ich jetzt vom ethischen Aspekt her auch mein erster Impuls eher problematisch. Aber ich glaube, da sollte man sich tatsächlich mal jemanden holen, der sich damit auskennt, der einem diese Prozesse genauer erklärt. Ich denke, vielleicht kann es sogar hilfreich sein, aber aktuell sehe ich nur Filter, was die mit einem machen. Wir werden ja permanent mit irgendwelchen Schönheitsidealen, die es so in der Realität gar nicht geben kann, konfrontiert. Vielleicht ist dann aber eine KI, die sich mit echten Menschen speist, ja die Lösung zu ein bisschen mehr Normalität auch zurück. Ich kann es nicht sagen. Also wie gesagt, wir müssten erst mal gucken, was es macht.
Ja, ist ein guter Gedanke. Ja. Kann ich absolut nachvollziehen, was du da sagst. Und das ist wahrscheinlich auch so, was ich definitiv glaube. Wir haben ja jetzt in Deutschland gerade aktuell, und wir waren ja beide da auch sehr früh drüber informiert, beide in einer der größten ästhetischen Fachgesellschaften ja tätig in Deutschland, dass in Deutschland die Regelung für Vorher-Nachher-Bilder so streng ist wie sonst nirgends.
Ja,
selbst hier in Österreich ist es schon anders. Ich glaube, das ist super und notwendig, aber wahrscheinlich gar nicht mehr so lange erforderlich, weil einem Vorher-Nachher-Bild glaubt doch bald eh keiner mehr. Jedes Bild ist so leicht zu bearbeiten. Und dann hast du da Vorher-Nachher-Bilder auf Instagram oder auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen und denkst dir so, ja gut, kann ja jeder zeigen, ja. Wer sagt mir denn, dass das jetzt nicht hier KI generiert ist?
Ja, ich denke aber, so sehen wir das, weil wir viel damit umgehen und weil wir viel mit diesen Themen konfrontiert werden. So, KI ist sicherlich ein Thema, das wird uns noch länger beschäftigen, auch in der ästhetischen Medizin, aber überwiegend, denke ich, im reellen Leben auch sonst. Was sind deine abschließenden Worte zum Thema Imkas und Upcoming Trends?
Oh, gute Frage. Also du willst wissen, was kommt, was bleibt?
Ja.
Was geht? Ich glaube, auch bei allem, was ich über Filler gesagt habe und was kommt, was immer mehr kommt, sind die Biostimulatoren jenseits der Hyaluronsäure bleibt. Ja, ganz klar, bleibt. Mehr Biostimulatoren kommen, neue Laser kommen. Botulinumtoxin wird immer bleiben, wird sich weiterentwickeln, wird in der Einsatzmöglichkeit auch immer spannende zusätzliche Untersuchungsergebnisse bringen. Tolle erste Daten auch zu Depressionen zum Beispiel jetzt wieder mal angesprochen worden. Und Exosomen werden auch kommen und
immer größer
große
werden.
Rolle spielen. Mhm. KI wird sicher bleiben. Ja, wird, also da werden wir keinen Schritt mehr zurück erleben. Was von den Sachen, die jetzt so an Fancy, da sind wir jetzt gar nicht so drauf eingegangen, Mischprodukten zum Beispiel. Es gibt ganz viele so Hybridfiller, ja?
Ja.
So,
aus Hybrid ist Calcium, Hydroxylapatit und Hyaluronsäure zum Beispiel und sowas.
Genau, da gibt es ja auch schon zugelassene tolle Produkte. Aber da gibt es jetzt zum Beispiel auch die ersten mit Polymilchsäure und Hyaluronsäure zum Beispiel.
Spannend.
Oder Polynukleotiden, Polymilchsäure und Hyaluronsäure. Also echte Cocktails, die da an einigen Herstellerständen gehandelt werden. Und da muss man natürlich gucken, was da wirklich bleibt, weil, und das ist eine wichtige Erkenntnis, die ich diesmal besonders mitgenommen habe, der Markt entwickelt sich so schnell, also so rasant schnell. Und die Trends treiben natürlich die Hersteller auch so ein bisschen. Und da sind einige Regularien natürlich fast ein bisschen hemmend, um aus Herstellersicht schnell genug bestimmte Produkte überhaupt so zu designen und auf den Markt zu bringen. Und gerade so große und sehr seriöse Hersteller wirken dann fast manchmal so ein bisschen hinter der Zeit. Hm. Aber da muss man halt auch vorsichtig sein, weil so viele von diesen fancy neuen Produkten.
Gibt ja keine Studienlagen
so
dazu
ist es.
Und sowas.
Die ne? müssen
also man
sich,
weiß ja nicht, wie verhalten die sich im Gewebe zum
genau,
Beispiel.
Die müssen sich dann erstmal beweisen. Hm. Und da wird es spannend bleiben. Und deswegen ist jede Imkas neu ein spannendes Aha-Erlebnis. Und ich freue mich eigentlich schon auf die nächste.
Ja gut, jetzt haben wir erstmal Themen, glaube ich, für ein ganzes Jahr für unseren Podcast.
Ja, ich freue mich viel mehr auf die nächste Podcast-Folge.
Ja, da geht es, glaube ich, um Polynukleotide.
Genau, wir wollen ja insgesamt alle dieser Biostimulatoren, die auch wirklich schon eine Evidenz haben und Studiendatenlage haben, dann so ein bisschen abklopfen und ein bisschen genauer erklären und auch die Unterschiede herausarbeiten. Und die nächste Folge wird zu einem Thema gehen, was mir besonders am Herzen liegt, nämlich den Polynukleotiden.
Und wer sich jetzt fragt, Polywatt,
what?
Wird auch gerne von der Yellow Press als Lachsperma gehandelt, was so nicht ganz stimmt. Und das werden wir auch ein bisschen relativieren.
Genau, wir werden einiges relativieren und wir werden da sicherlich auch in die Tiefe der Daten gehen, weil da gibt es einfach schon wahnsinnig langjährige und gute Daten. Und
ja. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch.
Macht's gut.
Bis bald.
Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvie
und Franziska Bartel.